Vis-à-vis.
Herr Heinrich, wie interpretieren Sie dieses Ergebnis? Ist das schon die Absage der Wählerinnen und Wähler an die Ampel im Bund?
Auf jeden Fall spielte die bundespolitische Konstellation eine ganz entscheidende Rolle. Wir sehen ja, die Ampelparteien sind durchgängig die Verlierer, haben es schwer gehabt. Gleichzeitig ist die Union als größte Oppositionspartei im Bund diejenige, die als Sieger hervorgegangen ist in Bayern wie in Hessen. Das heißt, bundespolitische Themen spielten eine ganz entscheidende Rolle. Die Bundesregierung ist momentan in einem Ansehenstief. Die SPD speziell hat in beiden Ländern gegen die Ansehensschwäche im Bund zu kämpfen gehabt. Die Arbeit der Ampel, wie des SPD-Bundeskanzlers, wurde in Bayern wie in Hessen sehr kritisch bewertet. Auch die sachpolitische Wahrnehmung der SPD hat gegenüber 2018 in beiden Bundesländern gelitten, insbesondere auf SPD-nahen Feldern, wie zum Beispiel im Einsatz für soziale Gerechtigkeit oder auch beim Wohnungsbau. Aber auch ihre Koalitionsparteien, ihre beiden Koalitionspartner im Bund sind unter Druck geraten. Die Grünen, sie sind konfrontiert zum einen mit einer Akzentverschiebung bei den Themen. Klima- und Umweltschutz hat seine Bedeutung, aber Wirtschafts- und Zuwanderungsthemen bestimmen die Agenda stärker als zuletzt. Und das sind Themenkomplexe, die die Wahlberechtigten nicht unbedingt mit den Grünen verbinden. Darüber hinaus kommt bei den Grünen beispielsweise zum Tragen, dass sie extrem verloren haben an Sachvertrauen, gerade in ihrem Kernthemenbereich, nämlich in der Klima- und Umweltpolitik. Und bei der FDP, auch eine klassische Wirtschaftspartei, sie hat zwar nicht das Ressort inne im Bund, aber wird natürlich auch mit Erwartungen konfrontiert, die sie in der Koalition momentan nicht ansatzweise erfüllen kann.
Das heißt also, die Wählerinnen und Wähler, die trauen den Unionsparteien eher zu, die Probleme, die es momentan im Land gibt, zu managen.
Ihnen wird zugetraut, den C-Parteien, die Lösung der wichtigsten Probleme momentan. Und das sind Themenlagen, die Ihnen auch eher zugutekommen. Das ist beispielsweise die Wirtschaft, ein Themenfeld, was klassischerweise mit der Union verbunden wird. Hier gibt es vermehrt Sorgen in der Bevölkerung in beiden Bundesländern. Die Lage der Wirtschaft in Hessen wie in Bayern wurde für beide Bundesländer überraschend kritisch bewertet, auf jeden Fall deutlich kritischer als noch vor 5 Jahren. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Diese Reökonomisierung der Themenagenda kam den 10 Parteien zugute. Sie hatte aber auch den Vorteil, vergleichsweise populäre Ministerpräsidenten in den Wahlkampf zu schicken. Markus Söder war ein zwar nicht überragender, aber doch anerkannter Ministerpräsident im Landtagswahlkampf und in der Beurteilung der Wahlberechtigten. Und Boris Rhein hat zumindest auf den letzten Metern immerhin das Zustimmungsniveau auch seines populären Kollegen im Kabinett, nämlich Tarek Al-Wazir, erreicht. Also auch das schlussendlich eine positive, gute Ausgangslage für die Unionsparteien, für die Union in Hessen. Und ja, ich habe schon erwähnt, den Unionsparteien hat der Unmut geholfen gegenüber den Berliner Ampel-Koalitionsparteien. Wir sehen es oder haben es auch gesehen am Wahlsonntag ganz unbar in der Wählerwanderung. Die C-Parteien in Bayern wie in Hessen haben nicht vor allem von den Ampel-Koalitionsparteien Stimmen gewonnen. Das heißt von SPD, Grün und FDP.
Glauben Sie denn, dass sich dieses Ergebnis dann später auch im Bund widerspiegeln wird? Also wir haben ja auch gerade schon über Personen gesprochen. Dann gibt es ja auch noch Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender, und ja auch jemand, der sich als Kanzlerkandidat vielleicht ganz gerne ins Spiel bringen würde. Ist das jetzt schon richtungsweisend?
Das gilt es abzuwarten. Natürlich wächst das Selbstvertrauen innerhalb der Union nach so einem Wahlergebnis. Allerdings wissen wir aus unseren bisherigen Umfragen, dass die Union in der Wahrnehmung der Wahlberechtigten im Bund auch nicht sonderlich gut dasteht. Ihr wird zum Beispiel nicht unbedingt zugetraut, wenn sie momentan die Bundesregierung anführen würde, zu besseren Resultaten zu kommen. Friedrich Merz selber als Person ist nicht sonderlich gut bewertet von den Wahlberechtigten. Das heißt, hier gilt es abzuwarten, inwiefern tatsächlich nachhaltig ein positiver Effekt auf die bundespolitische Stimmung der Union zu verzeichnen sein wird.
Kommen wir auf die zweite große Nachricht, und zwar die starken Ergebnisse der AfD. In beiden Bundesländern hat die AfD ja deutlich hinzugewonnen. In Hessen liegt sie auf Platz 2. Was hat der AfD geholfen?
Die AfD, denke ich, profitiert auch ganz entscheidend von der aktuellen Themenkonjunktur, und zwar von der Rückkehr der Zuwanderung auf die Tagesordnung der Politik, aber auch der Wahlberechtigten. Das Zuwanderungsthema war in Bayern wie in Hessen ein ganz wichtiges Thema für die Wahlberechtigten. Und gerade hier erreicht die AfD auch ihre vergleichsweise besten Kompetenzwerte, die zudem besser ausfallen als 2018. Die Partei wird zwar von einer Mehrheit in beiden Bundesländern als rechtsextrem wahrgenommen, allerdings sehen wir doch eine ganze Reihe von, ja, ich sage mal, von Hinweisen, dass die Distanz gegenüber der Partei und die Kontaktscheu gegenüber der Partei abnimmt. Die Kompetenzwerte sind ein Hinweis dafür, aber auch bestimmte Ansichten, die momentan von den Wahlberechtigten geteilt werden, sprechen dafür. Zum Beispiel ist die Zahl derer, die sich positiv äußern über eine restriktive Positionierung der AfD in der Zuwanderung deutlich gestiegen gegenüber 2018. Also hier haben wir Normalisierungstendenzen, die der AfD zugutekommen. Die AfD-Anhänger selbst betonen die Zuwanderung ohnehin als ganz entscheidendes Thema. Hier werden von der AfD auch ganz gezielte Sorgen angesprochen, aber die AfD mobilisiert auch mit anderen Themen. Das muss man dazu sagen, zum Beispiel Kriminalität, wirtschaftliche Abstiegsängste oder auch der deutsche Ukraine-Kurs sind Aspekte, mit denen sie ihre eigene Anhängerschaft ansprechen kann.
Wir kennen ja starke Ergebnisse für die AfD, vor allem eigentlich aus den ostdeutschen Bundesländern. Jetzt sehen wir auch einen Erstarken in Westdeutschland. Was bewegt die Menschen vielleicht insbesondere in Bundesländern wie Bayern und Hessen, die AfD zu wählen?
Ja, eigentlich sind die Muster ähnlich wie im Osten. Also das Zuwanderungsthema ist das entscheidende Thema für AfD-Wähler. Und das haben wir auch in Hessen und in Bayern an diesem Abend gesehen. Ansonsten sehen wir auch eine ganze Reihe von Mustern, auch aus den neuen Bundesländern. Beispielsweise, dass die AfD überdurchschnittlich stark abschneidet bei Arbeitern, bei Personen, die ihre wirtschaftliche Situation eher kritisch bewerten. Was ein neuer Aspekt ist, den wir so bislang noch nicht gesehen haben, dass sie auch vergleichsweise stark ist bei jungen Wählern. Also in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen in Bayern zum Beispiel haben sie zweistellig zugelegt. Das ist ein Phänomen, was wir so bislang noch nicht kannten. Sonst sind sie überdurchschnittlich erfolgreich eher in den mittleren Altersgruppen. Hier hat die AfD im Westen einen Impuls bei den jungen Wählern.
Ja, in Bayern gibt es ja neben der AfD auch noch die Freie Wähler, haben ja jetzt auch lange zusammen mit der CSU die Regierung dort geführt. Es gibt den Spitzenkandidaten Hubert Aiwanger und die Partei liegt vielleicht irgendwo zwischen CSU und AfD. Was unterscheidet denn die Freien Wählerinnen und Wähler von den AfD-Wählern?
Ja, sie werden, denke ich mal, als eine moderatere Form von bürgerlich-konservativer Partei wahrgenommen, eine nicht extremistische Alternative, beispielsweise eben auch zur CSU. Das ist sicherlich ein Aspekt, der eine Rolle spielt. Die Freien Wähler haben sich ja auch selbst in der Zuwanderungspolitik so positioniert, dass sie zugunsten einer restriktiven Zuwanderungspolitik Forderungen formuliert haben. Also hier gibt es thematisch durchaus Ähnlichkeiten, aber die Freien Wähler gelten im Prinzip als weniger extremistische Form eines solchen Politikangebots. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass der Kern des Freien Wählererfolges auch eher landespolitisch gelagert ist. Die Freien Wähler haben diese 5 Jahre Regierungsbeteiligung in Bayern generell nutzen können, um ihre sachpolitische Aufstellung zu verbessern, gerade in den Ressortfeldern, die sie innehatten, also zum Beispiel Wirtschaft, wofür ja auch Hubert Aiwanger stand als Spitzenkandidat und stellvertretender Ministerpräsident. Ja, und wenn wir Hubert Aiwanger schon namentlich nennen, auch er war natürlich eine ganz entscheidende Stütze für den Wahlerfolg der Freien Wähler. Er ist kontrovers, er polarisiert, aber hat dennoch fast einen ähnlich großen Zuspruch wie der CSU-Ministerpräsident.
Jetzt schauen wir mal nach Hessen und kommen zur großen Verliererin dieser Wahlen, die SPD. In Hessen gab es das historisch schlechteste Ergebnis für die SPD. Und ja, liegt es auch daran, dass mit der Bundesinnenministerin Nancy Faeser ja eine prominente Bundespolitikerin ins Rennen geschickt wurde, die sich aber ja immer die Hintertür zurück nach Berlin offen gehalten hat?
Ich denke, das spielt schon eine Rolle. Ich meine, wenn wir uns die Themen anschauen, ich sagte schon, Wirtschaft, Klima, Zuwanderung, das waren Themen, die auch im hessischen Wahlkampf zentral waren, auch für die Wähler selbst. Da war die SPD nicht erste Wahl. Und die Kompetenzschwäche in der Zuwanderungspolitik bekam in Hessen natürlich auch Nancy Faeser in ihrer Doppelfunktion als Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin zu spüren. Die Kritik an ihrer Person überwog deutlich. Es gab keinen Spitzenkandidaten, der ähnlich kritisch bewertet worden ist von den Wahlberechtigten im Vorfeld der Wahl. Hinzu kommt, dass viele sich auch eine klare Entscheidung zugunsten der Landespolitik gewünscht hätten. Auch unter den SPD-Anhängern selber, ganz nebenbei bemerkt. Also dies in Summe trug dazu bei, dass sie als Stimmenmagnet für die hessische SPD eigentlich ausgefallen ist.
Zum Schluss schauen wir jetzt nochmal auf die FDP. Auch für die FDP war das ja wirklich ein Debakel. In beiden Bundesländern hat die Partei wirklich krasse Verluste eingefahren. In Hessen fliegt sie auf jeden Fall aus dem Landtag. Die FDP kann also auch nicht von der Regierungsbeteiligung im Bund profitieren. Wird ihr das jetzt auch tatsächlich so richtig zum Verhängnis?
Also die FDP hat in der Vergangenheit, in der Zeit, als sie in Berlin in der Opposition zur Großen Koalition war, profitiert von ihrer damaligen Oppositionsrolle und der guten bundespolitischen Stimmung. In gewisser Weise schlägt das Pendel jetzt zurück. Sie tut sich schwer, sich in dieser Ampelkoalition zu profilieren. Eine Koalition, ein Regierungsmodell, was ja doch weltanschaulich sehr heterogen ist. In bestimmten Themenfeldern, Wirtschaft, Soziales, aber auch Umwelt- und Klimapolitik, gibt es eine ganze Reihe von Reibungsflächen. Und das macht sich immer auch bemerkbar in der Wahrnehmung der FDP durch die Wahlberechtigten. Ihre Kompetenzwerte in Bayern und Hessen, die stagnierten bzw. sind zurückgegangen gegenüber 2018. Die Koalitionskompromisse in der Berliner Regierung haben natürlich, ich sage mal, die Beziehung zwischen der FDP und ihren Wählern erkennbar unter Druck gesetzt. Die Mehrzahl ihrer Anhänger beklagt in beiden Ländern, dass zu viele Kompromisse im Bund erzielt worden sind. Und wie ich schon sagte, sie hat auch das Problem als klassische Wirtschaftspartei, dass sie mit Erwartungen konfrontiert wird in einem Umfeld vermehrt schwieriger wirtschaftlicher Nachrichten, sich wirtschaftspolitisch mehr zu engagieren in der Bundesregierung. Erwartungen, die sie momentan nicht erfüllen kann. Also es gibt sehr viel Unsicherheit und dies trägt nicht unbedingt dazu bei, dass die aktuell Regierenden eine leichte Aufgabe haben. Sie tun sich extrem schwer momentan bei den Wahlberechtigten für Vertrauen zu sorgen und haben dies am Wahlsonntag zu spüren bekommen.
Roberto Heinrich, vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.